Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Einiges klingt gerade so, als ob der ukrainischen Stadt Mariupol eine ziemlich grausame Katastrophe bevorsteht. Einer Stadt, die natürlich sowieso schon mitten in so einer Katastrophe ist, schon sehr weitgehend zerbombt in diesem andauernden Versuch des russischen Militärs, sie einzunehmen. Aber trotzdem klingt es nochmal schlimm, wenn ukrainische Streitkräfte heute sagen, es stehe eine letzte Schlacht bevor. Da ist natürlich eine Frage an diesem Tag heute, ob all die Dinge, die gerade parallel laufen, politische Bemühungen, Gespräche, Überlegungen für Unterstützung und für Waffen, ob die daran noch etwas ändern können. Gesine Dornblüt war lange Korrespondentin für uns in Moskau, beobachtet das von hier aus. Frau Dornblüt, die Situation gerade in der Ukraine und die Situation in Mariupol, ist das dieses Jahr Warten und Erwarten eines noch heftigeren Angriffs Russlands im Osten?
Ja, davon ist ja seit Tagen schon die Rede und es wird konkreter, wie dieser Angriff aussehen könnte. Eine Hauptrichtung scheint zu sein von Izium im Gebiet Kharkiv Richtung Dnipro. Damit rechnen unter anderem US-Militäranalysten. Die berufen sich auf Satellitenaufnahmen eines Militärkonvois. Das sind 100 Militärfahrzeuge, hunderte Militärfahrzeuge, die sich aus Osten Richtung Izium bewegen sollen. Und im Gebiet Kharkiv hat es auch in den letzten 24 Stunden nach ukrainischen Angaben mehr als 60 Angriffe gegeben. 11 Menschen sind gestorben. Dazu hat sich heute Denis Puschilin gemeldet. Das ist der Milizenchef der sogenannten Donetsker Volksrepublik. Der hat gesagt, das Tempo der, wie es heißt, Sonderoperation im Donbass werde beschleunigt. Wie genau das laufen werde, das werde sehr bald zu sehen sein. Und ein Ziel scheint offenbar auch Mariupol zu sein. Das hat er mit erwähnt. Puschilin sagte, dort seien noch mindestens 1500 Kämpfer versteckt. Er nannte sie natürlich ukrainische Nationalisten. Und dazu hat sich auch einer der Anführer der Kämpfer aus dieser sogenannten Volksrepublik gemeldet. Er hat nämlich dafür appelliert, dort Chemiewaffen einzusetzen gegen die ukrainischen Militärs. Und unterdessen hat sich aus Mariupol auch ein Konteradmiral der ukrainischen Marineeinheit dort gemeldet über Facebook. Und er hat geklagt, Sie haben es eben erwähnt, sie seien dort ohne Munitionsnachschub, die Munition gehe aus, die Vorräte gingen aus, sie hätten Berge von Verwundeten und Toten. Und er hat sehr deutlich gewarnt, es könnte der letzte Kampf in Mariupol sein, es warteten Gefangenschaft und Tod.
Jetzt ist dies ein Tag, an dem die EU-Außenminister und Außenministerin ja versuchen, genau auch darauf, auf dieses, wie Sie beschrieben haben, diese Katastrophe, die man kommen sieht, eben seit einigen Tagen, darauf zu reagieren, haben gesprochen, nochmal über Waffenlieferungen, wollen ihre Militärhilfe nochmal aufstocken. Muss man sagen, wichtiges Signal einerseits für die Ukraine, aber andererseits in diesem Fall vielleicht schon zu spät?
Also, dass die Waffen kommen, das ist für die Ukraine extrem wichtig. Präsident Zelensky hat heute noch mal förmlich gefleht um Waffen. Das war in der Rede vor dem Parlament von Südkorea. Er hat gesagt, es ist überlebensnotwendig. Er hat auch aufgezählt, was sie brauchen. Luftabwehrsysteme, Flugzeuge, Panzer, andere gepanzerte Fahrzeuge, Artilleriesysteme, Munition, Panzerabwehrraketen, Schiffsabwehrraketen. Und er hat betont, es gehe nicht nur darum, das Leben der ukrainischen Bevölkerung zu retten, sondern auch andere Staaten, andere Regionen vor einer weiteren Eskalation der russischen Aggression zu bewahren. Denn Russland hat das ja mehrfach angekündigt, dass es nicht nur gegen die Ukraine geht. Ob die Waffen rechtzeitig kommen, um zum Beispiel Mariupol noch zu retten und dort eine Wende herbeizuführen, das ist schwer zu beurteilen, das vermag ich kaum zu sagen. Aber Selenskyj hat auch schon vor Tagen gesagt, das Ausland habe sich zu spät entschieden für die militärische Hilfe.
Das andere, was heute versucht wird, wenn man das so nennen will, ist die diplomatische Ebene nochmal. Österreichs Kanzler war bei Wladimir Putin. Vorab war er kürzlich ja auch schon bei Selenskyj. Kann man sagen, das hat was gebracht, außer Bilder, die Putin natürlich vermutlich im Land nutzen kann?
Also Kanzler Nehammers Büro hat eben mitgeteilt, es sei ein hartes Gespräch gewesen, also kein Freundschaftsbesuch. Man versucht dann natürlich die Kritik, die vorher laut geworden ist, schon mal gleich zu entschärfen. Der Kanzler hatte vorher gesagt, es brauche humanitäre Korridore, einen Waffenstillstand und vollständige Aufklärung der Kriegsverbrechen. Mit dem Ziel ist er hingefahren nach Moskau. Wenn man die Punkte durchgeht, humanitäre Korridore, die hat Russland immer wieder torpediert. Und man kann davon ausgehen, dass Russland gar kein Interesse hat, zum Beispiel in Mariupol Zeugen, womöglich noch ausländische Zeugen für Kriegsverbrechen zu haben. Der zweite Punkt, Waffenstillstand, den hat die russische Seite mehrfach abgelehnt. Dann Kriegsverbrechen, da ist ja Russland der Auffassung, dass sie gar keine Kriegsverbrechen begehen. Dazu kommt der Zeitpunkt des Besuches. Wir haben eben drüber gesprochen, über den Aufmarsch und über die bevorstehende erneute Offensive. Also das war von vornherein ein aussichtsloses Unterfangen, denke ich. Und das wird auch von vielen Experten so bewertet. Und ich denke aber, noch wichtiger als die Bilder ist tatsächlich das Signal, das Präsident Putin aus diesem Besuch herauslesen kann. Denn der dürfte diesen Besuch als Indiz dafür verstehen, als weiteres Indiz, dass Österreich stellvertretend für auch andere Länder der EU immer wieder den Kontakt suchen wird zu Russland und das Geschäft suchen wird mit Russland. Denn Österreich ist extrem abhängig von russischem Gas. Rund 80% seines Verbrauchs kommen aus Russland. Und so ist das Treffen vorab auch in Russland in den Medien und von Putins Sprecher Peskow angekündigt worden. Da hieß es nämlich, man werde über die Ukraine und über Gas sprechen. Denn das sei für Österreich sehr, sehr aktuell.